Die Atlantis feuerte eine Thermostrahlsalve ab. Die einfach lichtschnellen Glutbahnen waren nur im Holo zu erkennen, verfehlten die Manchester um etliche hundert Kilometer. Warnschüsse, vermutete Roden. Angesichts der positronisch gestützten Zielführung, wie sie auf Schiffen vom Typ der Atlantis üblich war, konnte es gar nicht anders sein. Distanzen von mehreren hunderttausend Kilometern waren nicht unüblich bei Gefechten im stellaren und interstellaren Raum. Wenn der Gegner einen Treffer hätte landen wollen, hätte er ihn auch erzielt.
»Wenn überhaupt, wollen sie uns manövrierunfähig schießen. Sonst hätte Cassian den Einsatz von Impulsstrahlen oder sogar Transformkanonen befohlen.«
Der Terraner gab vollen Schub auf die Gravopuls-Steuerdüsen. Die Geschwindigkeitsanzeige blieb bei 4% der Lichtgeschwindigkeit hängen.
»Komm schon«, dachte Roden.
Der Abstand zu Atlantis schrumpfte. 300.000 Kilometer. 200.000 Kilometer. 100.000. Rodens Hände an den Kontrollen verkrampften. Wenn dort drüben kein Stümper an den Feuerleitkontrollen saß, konnte bereits der nächste Schuss der befürchtete Wirkungstreffer sein. Da, dem Himmel sei Dank, erschien unvermittelt ein neuer Satz Steuerbefehle auf den Touchkontrollen von Rodens Pult. Ein dunkelblauer Taster, umgeben von einer Reihe von Prozentangaben.
»Der Schalter für den HÜ-Schirm!«
Kerlon hatte es geschafft. Sofort fuhr Rodens Finger auf den Taster. Ein grünliches Flimmern legte sich um das holographische Abbild der Manchester. Kurze Zeit später feuerte die Atlantis ein zweites Mal. Diesmal verfing der Schuss sich im Schirm. Überladungsblitze waren durch die Sichtluken des Oberdecks zu sehen, als die Energie des Schirms in den Hyperraum geleitet wurde. Der Terraner schluckte. Wie viele solcher Treffer würden die Projektoren aushalten? Roden hielt Kurs. Abstand zur Atlantis herzustellen und vielleicht irgendwann Sprunggeschwindigkeit erreichen, das war jetzt das Wichtigste. Alles Weitere musste warten.
»Gookie, hol Kerlon!« rief er dem Mausbiber zu.
»Geht klar!«
Gookie teleportierte. Ein infernalisches Dröhnen erfüllte den Maschinenraum. Kaum materialisiert, hielt Gookie sich die Ohren zu. Überall krachte es. In den Verstrebungen, in den Aggregatblöcken, hinter Wänden und Bodenplatten. Rasch orientierte er sich. Vor ihm war der HÜ-Schirmgenerator. Das Service-Display flackerte, dann zeigte es Leistungskurven und Skalen in raschem Wechsel an. Ein großer Teil des Lärms kam aus dieser Maschine. Ein hohles Röcheln und Stottern, als läge sie in den letzten Zügen. Vor dem Generator, inmitten einiger ausgebauter Positronikbauteile, lag Kerlon mit dem Gesicht zu Boden. Seine linke, unverletzte Hand war ausgestreckt. Sie ruhte über dem Emblem der Riebsamwerft auf der Abdeckplatte des Generators. Die andere Hand hatte er weit von sich gestreckt. Er regte sich nicht.
»Steh auf!« rief Gookie ihm zu. »Du hast lange genug den Helden gespielt!«
Der Mausbiber hob den Verletzten telekinetisch an und lehnte ihn mit dem Oberkörper gegen einen der inaktiven Wartungsroboter, der vor dem Generator am Boden lag. Die Frontabdeckung des Roboters fehlte. Sie lag ein Stück weiter unten im Gang. Kerlon musste die Steuerpositronik des Roboters als Ersatzteilquelle verwendet haben. Stöhnend kam der Arkonide zu Bewusstsein. Gookie erschrak, als er Kerlons Gesicht sah. Seine Haut war rot, wie von kochendem Wasser verbrüht. Die Haut hing in Fetzen von seiner rechten Wange herab. Kerlon musste Reparaturen am offenen Generator vorgenommen haben, während der Schirm bereits wieder aktiv gewesen war. Anders konnte Gookie sich diese Verbrennungen nicht erklären. Kerlon musterte den Ilt aus müden, blutunterlaufenden Augen. Sein Blick blieb starr. Die Lippen des Arkoniden bewegten sich lautlos.
»Halt noch ein bisschen durch!«
Der Mausbiber streckte seine telepathischen Fühler aus. Er versuchte, die Worte in Kerlons Gedanken zu lesen, ihm die Anstrengung des Sprechens zu ersparen. Gookie stieß auf einen mentalen Widerstand. Er versuchte es ein zweites Mal. Wieder nichts. Kein Gedanke drang zu ihm durch. Kerlon war telepathisch wie tot. Wie war das möglich?
Eine Mentalstabilisierung? Ein Monoschirm? Oder nur eine Besonderheit seines Gehirns?
Seine Ohrenspitzen zuckten. Ein fürchterlicher Verdacht beschlich Gookie.
Nur Arkoniden mit aktiviertem Logiksektor können einen Monoschirm erzeugen.
Hatte Kerlon gelogen mit der Behauptung, keinen Extrasinn zu haben? War er einer von denen? Nicht nur Opfer, sondern Teil der Krise, die M13 erschütterte. In Kerlons Blick kam Leben. Seine verbrannten Wangen leuchteten rot.
»Gookie...«
Er fasste sich ins Gesicht und zuckte zurück, als er mit dem Verband rohes Fleisch berührte. Blut klebte an seinem Kragen und an seinem Hals. Sekundenlang spielte Gucki mit dem Gedanken, seine telekinetischen Finger um Kerlons Kehle zu legen. Ganz leicht nur. Nicht um ihn zu verletzen oder ernsthaft zu bedrohen, aber sicher war auch nichts Schlimmes daran, Kerlon ein wenig Angst zu machen. Oder? Gerade genug, dass er sich verplapperte, falls er wirklich etwas zu verbergen hatte. Gucki entschied sich dagegen. Es wäre falsch und Perry hätte es nie gebilligt. Der Mausbiber blickte zum Schirmgenerator, dessen Statusanzeigen immer stärker flackerten. Ein Deck weiter unten bebte es, als hätte der Dalian-Meiler Schluck auf.
»Was ist dein Plan, Kerlchen?« provozierte er den Akoniden stattdessen. »Bist du etwa einer von diesen Impulsmanipulierten? Hast du den Schirm so sabotiert, dass er im rechten Moment den Dienst einstellt?«
Kerlons Blick sprach Bände. Er sah den Mausbiber an, als hielt er ihn für geisteskrank.
»Was?«
»Was ist los auf der Atlantis? Warum lässt Atlan zu, dass dein Bruder uns angreift? Gehört der feine Herr Sonderbeauftragte etwa auch zu euch, Durchgeknallten?«
»Atlan«,
Kerlon keuchte,
»Atlan ist auf Akon 2. Cassian ist der einzige Durchgeknallte an Bord.«
Seine Stimme gewann an Schärfe.
»Das, was Roden den archaischen Impuls nennt, hat ihn verändert. Auf eine Weise, die nur einem Bruder auffallen kann. Die restliche Besatzung ahnt vermutlich nichts und vertraut ihm noch immer.«
Die Worte gingen in trockenes Husten über. Eine der Stahlsäulen, auf denen die Saaldecke ruhte, knirschte markerschütternd. Erschrocken blickte Gucki auf. Hatte die Decke gerade nachgegeben? Wurde das ganze Schiff zusammengedrückt? Oder spielte seine Einbildung ihm einen Streich? Der Mausbiber schluckte.
»Was tue ich hier? Was ist in mich gefahren? Ich bringe uns beide in Lebensgefahr.«
Kerlon war verletzt, er brauchte medizinische Hilfe. Und er, Gucki, spielte hier den Inquisitor.
»Wir reden später weiter«,
erklärte er und nahm Kerlons unverletzte Hand. Zusammen mit dem Akoniden teleportierte er in die Zentrale zurück.